Wir sind zurück bei Ohne Filter und sprechen über die Weltmeisterschaft. Mit dabei ist natürlich auch wieder unser rasender Reporter von Kicker, Harry Hofstetter. Servus nach, wo bist du denn überhaupt gerade?
Servus Johnny, freut mich sehr. Ich bin gerade in New Orleans, in Louisiana.
Das klingt abenteuerlich. Alles, was ich weiß, ist, du hast das Auto gehabt, du hast den Flieger gewählt und jetzt bist du komplett anders unterwegs, extrem landesuntypisch bist du jetzt auf der Schiene unterwegs. Wie war das Zugfahren, wie ist das Zugfahren in den USA? Wenn man an die USA denkt, denkt man eigentlich in meiner Wahrnehmung oder in der Wahrnehmung von vielen Menschen seltenst ans Zugfahren.
Ja, das stimmt. auch die Amerikaner selber sind eigentlich nicht das geborene Zugfahrervolk. Ich selber bin aber eigentlich ein leidenschaftlicher Zugfahrer und ich habe den Amtrak Sunset Limited genommen von LA weg Richtung Tucson in Arizona. Dort war ich eine Nacht und vorgestern und gestern dann die längste Etappe von Tucson, Arizona nach New Orleans hier. Waren 38 Stunden, also ziemlich ein Stück Land, das da an uns vorbeigezogen ist draußen. Es war eigentlich größtenteils richtig gut, es war eigentlich sehr bequem und ja, also ich muss sagen, froh in New Orleans angekommen zu sein, aber es war eigentlich besser, als es klingt. Also 38 Stunden klingt brutal. Es geht.
Wie sind Züge in den USA? Wie ist da die Ausstattung? Interessiert mich jetzt rein persönlich, wie ist das Bordessen zum Beispiel auch? Weil wenn du 38 Stunden auf einem Platz dann pickst, dann muss man sich ja schon ein bisschen versorgen können.
Na, der wesentliche Unterschied zu den europäischen Zügen ist, dass die Sitze einfach viel breiter sind. Man hat viel mehr Legroom, also Beinfreiheit. Man kann die Sitze fast komplett umlegen. Also eigentlich recht komfortabel, was die Züge selbst betrifft, also die technischen Voraussetzungen, sind sie halt wirklich noch sehr oldschool. Also die Lokomotiven müssen alle 500 bis 700 Kilometer aufgetankt und mit Wasser nachversorgt werden. Und da gibt es die Fresh Air Stops, wo man raus darf und die Lokomotiven werden wieder nachgefüllt und es ist noch alles irgendwie so 50er bis 70er Jahre gefühlt, das ganze Zugsystem. Auch die.
Aber ja? Jetzt warte mal, du hast gesagt, sie müssen aufgetankt werden. Das sind Dieselloks oder was?
Richtig, genau. Also die fahren mit Treibstoff. Also das ist noch
sehr gut.
Ja. Und auch die Art und Weise, wie die Passagierlisten kontrolliert werden. Also die haben das alles auf Zetteln aufgeschrieben, die Zugbegleiter. Da stellt man sich schön brav an auf dem Bahnsteig und wartet, bis man in die Waggons einsteigt. Auf jeder kriegt handgeschrieben einen Zettel mit, wo er sich hinsetzen darf. Den Zettel klebt man dann über den Sitz. Also ja, irgendwie noch ein bisschen im vorigen Jahrhundert hängen geblieben. Aber das macht auch ein bisschen den Charme aus. Also ich habe es sehr genossen, muss ich sagen.
Und die Bordverpflegung?
Ja, die war medium, sag ich mal. Also es gab so irgendwelche Snacks, Sandwich, irgendwelche Burger, die man sich dann irgendwie heiß machen hat lassen können. Und viel Kaffee und ja, also die meisten Leute waren Selbstversorger. Also die haben riesige Säcke mit Lebensmitteln und Getränken mitgehabt. Also die haben schon geschaut, dass sie für die Fahrt genug selber mit haben.
Wie war dein Matchplan? Hast du auch ein bisschen vorgebaut oder hast du dich dann da reinlassen in das, was verfügbar war?
Ja, ich war naiv, muss ich sagen. Also im Vergleich zu meinen Mitreisenden nicht so gut vorbereitet. Ich habe schon ein bisschen Wasser mitgehabt. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass es mehr Angebot im Bordwagen gibt. Es gibt schon einen Dining-Wagen, da muss man aber eigentlich die Mittag- und Abendessen vorreservieren über die Amtrak-App, was ich auch nicht wirklich gewusst habe. Also ja, ich bin da bisschen naiv in das Vorhaben reingegangen, muss ich sagen. Aber ja, also 2 Tage hält man schon aus ohne dreigängiges Menü.
Zum Glück ist das kein Riech-Podcast, den wir da veranstalten, gerade ehrlicherweise. Wobei geduscht wirst du dich hoffentlich dann auch schon haben.
Ja, ich bin angekommen vor 5-6 Stunden. Eine Dusche ist sich ausgegangen. Ja.
Sehr gut, sehr gut. Ich bin schon gespannt, was du dann auch von New Orleans erzählst, weil ja durchaus spannend auch einmal in Gegenden zu sein, wo jetzt die DWM auch tatsächlich nicht unmittelbar irgendwo eine Spielstätte in der Nähe hat, weil wenn man sich New Orleans auf der Karte anschaut, also ja klar, natürlich Houston ist jetzt beispielsweise nicht so weit entfernt, aber dann war es das eigentlich schon und das ist dann im Vergleich zu manch anderer Gegend schon ziemlich exponiert, würde ich sagen. Also da bin ich schon sehr gespannt, was du uns erzählen kannst aus New Orleans, wenn wir uns dann nach dem Viertelfinale wieder hören. Jetzt wollen wir aber einmal über das Achtelfinale sprechen, machen ein bisschen ein Roundup zu den jeweiligen Partien. Fangen wir gleich einmal an mit Kanada gegen Marokko als ziemlich klare Angelegenheit. Eine der Host Nations, also es sind ja alle Host Nations draußen aus dem Bewerb, aber Kanada gegen Marokko ein 3:0, der WM-Vierte von 2022 hat eigentlich überhaupt nichts anbrennen lassen und zeigt auch, dass sie ja einfach mittlerweile ein absolutes Spitzenteam sind. Kanada ein bisschen mit gemischten Gefühlen rausgegangen, die hätten sich da schon ein bisschen mehr erwartet oder erträumt, weil ist ja vergleichsmäßig eigentlich sehr gut gelaufen für das Team von Jesse Marsh.
Ja, da war die Enttäuschung auch ziemlich groß in den nordamerikanischen Medien. Also sowohl in Kanada als auch in den USA hätte man sich da ein bisschen mehr erwartet. Ich habe das Spiel noch in Tucson gesehen, in einer Bar, wo viele Kanadier auch waren. Und das war schon für die Kanadier sehr ernüchternd und auch interessant jetzt im Hinblick auf das Spiel der Marokkaner gegen Frankreich, ob die das Team von Deschamps, ob die da in irgendeiner Form mithalten können. Also Kanada war da sicher kein Gradmesser. Da darf man gespannt sein, ob sie diesen Switch schaffen auf eine absolute Weltklasse-Mannschaft, auf einen Top-Gegner wie Frankreich.
Mhm. Du hast Frankreich schon angesprochen, die haben sich im Achtelfinale mit 1:0 gegen Paraguay durchsetzen können. Ein Elfmeter von Kylian Mbappé hat es richten müssen, aber Paraguay hat die Franzosen wirklich ganz arg bearbeitet. Extrem dreckige Spielweise. Jetzt kann man natürlich, wenn man es positiv ausdrücken will, sagen, extrem leidenschaftlich, aber das war schon eher an der Grenze ja, zum absoluten Drübersein. Gab auch viel Kritik dann an der Schiedsrichterleistung, dass da gar keine einzige gelbe Karte verteilt wurde. Also das war schon ein wildes Spiel am Ende. Frankreich, ja gut, der Favorit hat sich ganz klar durchgesetzt, aber wie hast du Paraguay wahrgenommen?
Ja, also das Spiel war in meinen Augen, das war fast verrückt, wie das abgelaufen ist. Weil die Tatsache, dass der Frankreich mit 3 gelben Karten rausgegangen ist und Paraguay mit keiner einzigen, also das war ein Wahnsinn und das hat sich auch ein bisschen fortgesetzt, was wir eh auch besprochen haben aus der Gruppenphase und durch diese Aktion von Trump und Infantino hat das noch mehr Schärfe aufgenommen, finde ich, diese Diskussion um die Schiedsrichter, weil in vielen Fällen die Leistungen der Schiedsrichter wirklich sehr unterschiedlich waren, um es höflich zu formulieren, wie zum Beispiel in diesem Spiel jetzt mit Paraguay. Und durch diese Einflussnahme der FIFA haben diese Diskussionen dann auch noch diesen Spin bekommen, dass die WM dann vielleicht sogar in irgendeiner Form beeinflusst sein könnte. Und das ist natürlich dann doppelt bitter, wenn die Schiedsrichter teilweise sehr unterschiedliche Leistungen bieten und dann auch irgendwie noch so ein komischer Geschmack dabei ist, ist das schon sehr seltsam. Bei Paraguay, Frankreich war das mit Sicherheit nicht der Fall. Da war der Schiedsrichter einfach mit der Gangart von Paraguay überfordert und das war auch in den Medien und unter den Fans, mit denen ich gesprochen habe. Also ganz klar einstimmig die Meinung, dass das einfach verrückt war, wenn die Franzosen da nicht weitergekommen wären und dass das von Paraguay auch wirklich unfair war. Und das hat sich dann ja auch noch fortgesetzt mit diesen verrückten rassistischen Meldungen der Senatorin aus Paraguay, also das war ist eigentlich unglaublich, diese ganze Geschichte um dieses Spiel und passt irgendwie auch zu den letzten Tagen. Das sind einfach rund um den Fußball viele Sachen passiert, die man eigentlich kaum für möglich halten würde.
Ja, du hast die rassistischen Meldungen der paraguayanischen Senatorin angesprochen. Die hat eben Kylian Mbappé wirklich aufs absolut tiefste und rassistischste beschimpft. Der hat dann auch mit einem Statement sehr gut reagiert darauf, wie ich finde. Aber zeigt halt auch, wie grauselig dann der Fußball in all seinen Facetten abseits des Platzes dann noch zusätzlich sein kann. Du hast schon das Skandalspiel angesprochen oder die FIFA, Infantino, Trump, dieses ganze Konglomerat des Wahnsinns. USA gegen Belgien. Florian Balogun wurde begnadigt, nachdem er aus meiner Sicht eine ganz klare, vertretbare rote Karte gesehen hat im 16. Finale. Und ja, die Belgier haben dann die Antwort auf den Platz gegeben. Charles de Ketelaere zweimal, Hans van Aken und Romelu Lukaku haben die USA, wie ich finde, dann schon sportlich erniedrigt mit einer ziemlich in die Jahre gekommenen Mannschaft, bei der Kevin De Bruyne auch 90 Minuten auf der Bank gesessen ist. Und großartig habe ich dann tatsächlich am Ende gefunden, wie sie nach dem Tor von Romelu Lukaku so diesen Trump-Dance gemacht haben, wo sie dann den Präsidenten dann einmal ordentlich auf die Schippe genommen haben, genauso wie in der Kabine gibt es ja auch Videos davon. Wie wurde denn in den USA, weil so wie es ich jetzt mitbekommen habe oder was ich jetzt gesehen habe, was ich gelesen habe, war es ja durchaus gemischt, weil es schon auch eine ziemliche Front gegeben hat, die sich da ganz klar dahinter gestellt haben, dass das völlig okay ist. Aber wie hast du das vor Ort in den USA mitbekommen oder aufgenommen? Wie sind die damit umgangen?
Aus meiner Sicht was sinnbildlich für die Situation, die generell vorherrscht hier in dem Land. Also einfach komplett gespalten. Die Meinungen waren sehr konträr und haben sich durchgezogen über Medien, über die Zeitungen, die TV-Stationen, die Fans, die miteinander in den Foren und teilweise in TV-Kanälen miteinander diskutiert haben, über die Studiosendungen und auch die Experten wie Zlatan Ibrahimovic, Henri und wie sie alle heißen. Also da hat wirklich jeder seine eigene Meinung gehabt. Aber was mir vorgekommen ist, das war auch im Zug so, wir haben natürlich auch im Zug drüber diskutiert, die waren die wirklichen Fußballfans, die sich intensiv mit dem Sport beschäftigen und nicht jetzt, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, die WM Glory Hunter, die haben sich eigentlich geniert für diese Situation. Also die wirklich Ahnung haben vom Fußball und die das auch in Europa verfolgen, für die war das sehr unangenehm, weil die wissen natürlich, dass das mit den Regeln, die im Fußball herrschen und wo man eigentlich bis vor kurzem geglaubt haben, dass die unumstößlich sind, vor allem bei einer WM, gar nichts zu tun haben. Und es war auch schön zu beobachten, oder eigentlich eher nicht schön, dass zum Beispiel Fox TV, das war, wo eben Henri und Ibrahimovic sitzen, das ist ein sehr Trump-freundlicher Sender. Und das wurde dem Ibrahimovic auch sehr, sehr übel angekreidet von vielen Fußballfans, dass der sich da auch hinter diese Entscheidung gestellt hat, dass der gesagt hat, ja, es war eigentlich gar keine rote und sind wir froh, dass die USA mit dem besten Team in dieses Spiel reingeht. Und das haben ja auch viele andere Kommentatoren gesagt, dass also diese Grenzen, diese Linien werden verwischt und das ist eigentlich schon sehr seltsam mitzuerleben, wie unumstößliche Dinge, wie Tabus gebrochen werden, aber wie das halt bei Trump in allen Bereichen des Lebens ist, bricht er mit Tabus und tritt Türen ein, thematisch jetzt einmal, die davor eigentlich absolut unumstößlich waren und das hat sich offensichtlich auch im Fußball jetzt fortgesetzt, ja.
Was völlig absurd gewesen ist. Ja, aber ich glaube, bei dieser Partie war gefühlt die gesamte Welt für Belgien und dann passt es auch, dass sich die einfach mit einer, ja, nennen wir es eine Machtdemonstration, da ganz klar sportlich über die USA gestellt haben. Eine Machtdemonstration hat es von einem Spieler gegeben in einem denkwürdigen Spiel. Brasilien gegen Norwegen 2:1 für die Ruderer aus Skandinavien. Ja, und ja, Erling Haaland, was soll man zu dem Typen noch sagen? Unfassbar, der trägt dieses Land da durch die WM. Die Norweger wirken ja sowieso irgendwie wie eine Mannschaft auf Schullandwoche, die sich da so eintaugen und die das alles so großartig finden. Und gefühlt ist ja Erling Haaland, der jetzt einfach schon seit Jahren auf Weltklasse-Niveau unterwegs ist, in diesem norwegischen Verbund, dann noch einmal irgendwie mehr der kleine Bub, der sich einfach freut, dass er mit seinen Freunden Fußball spielt und das noch dazu extrem erfolgreich, dass dann hinten raus noch ja Neymar nach Einwechslung dieses Elfmeter-Geschichtel, das noch gegeben hat, der ihn dann noch reinhaut in der 100. Minute, also der 10. Minute der Nachspielzeit. Ja, ist halt so, jetzt hat er noch einmal getroffen, aber das war es dann auch für Neymar. Völlig absurd habe ich gefunden, dass er dann nach seinem Treffer zum Nyland, zum norwegischen Goalie hin ist und den irgendwie geschimpft hat oder ihm irgendwas ins Gesicht gesagt hat, wo ich mir gedacht habe, so, ja gut, dann passt es auch, wenn du das sein lässt, weil das ist ein bisschen peinlich, was du da gerade abreißt. Aber die Norweger stehen im Viertelfinale und das ist historisch und das ist schon ein bisschen irre, weil viele haben vor der WM über einen möglichen Geheimfavoriten gesprochen. Bislang liefern die ab.
Ja, das ist auch eine Geschichte, die den Amerikanern extrem gut gefällt, die Norweger. Also das geht los mit Haaland, der ausschaut wie der geborene Wikinger, dann den Jubel, den sie immer haben, eben mit dem Rudern nach dem Spiel mit den Fans, das geht auch jedes Mal durch alle Medien, Zeitungen, TV-Stationen. Das ist genau die amerikanische Geschichte, die ihnen komplett gut gefällt. Also die haben sicher nach den USA, in den USA, die größte Unterstützung, also und auch die größte Fanbase. Und der Sieg jetzt gegen Brasilien war natürlich top. Und die Art und Weise, wie Haaland hier spielt, ist einfach sensationell. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Norweger, auch wenn sie natürlich Weltklasse-Spieler in ihren Reihen haben, aber im Vergleich zu Brasilien, Frankreich, Spanien, Portugal, ist das schon immer noch ein Underdog, auch mit Haaland gewesen. Und die, so wie die spielen, traue ich ihnen alles zu. Also ich traue ihnen das jetzt auch zu, über England drüber zu kommen. Und die Engländer haben viel Kraft und viel Energie gelassen in diesem wirklich epischen Spiel gegen Mexiko. Und auch das ist für mich eigentlich ein Indiz dafür, dass die Norweger das durchaus hinbringen könnten. Ja, also das wird ein richtiger europäischer Kracher. Überhaupt interessant, dass in jedem Spiel mindestens eine europäische Mannschaft steht, in zwei sogar beide Mannschaften aus Europa sind. Also das alte Imperium hat zurückgeschlagen, kann man sagen, im Vergleich zur Vorrunde.
Ja, du hast schon Mexiko gegen England angesprochen. Das letzte Spiel im Aztekenstadion, absolut ikonische Hütte. Viel wurde gesprochen in England über die Höhe. Also über 2500 oder rund um 2500 Meter Seehöhe, da war ganz lustig. Liam Gallagher hat das also ein bisschen missverstanden, der Oasis-Frontman. Und der hat geglaubt, es geht um Attitude und nicht um Altitude und ist dann ausgeritten auf X, um die Mexikaner zu verteidigen und hat geschrieben, ja, also er versteht nicht, warum irgendwie die mexikanische Attitüde da kritisiert wird, weil jedes Mal, wenn er in Mexiko gewesen ist, hat er super gefunden und das sind alles decent people, die sind alle super dort. Dann hat ihn jemand ausgebessert und hat geschrieben, es geht um die Seehöhe, es geht um Altitude und damit ist England eigentlich sehr gut zurechtgekommen, obwohl sie schon nach 5 Minuten alle völlig durchgeschwitzt gewesen sind, aber Bellingham Show 2 Tore innerhalb von 90 Sekunden. Der Kane Elfer hat dann dem Ganzen ein Gesicht gegeben. Kwanzaa mit Rot draußen, das ist ein bisschen dann etwas, wo es durchaus Probleme geben könnte bei den Engländern, weil Thomas Tuchel sich ja den Luxus leistet, dass er einen gar nicht so schlechten Rechtsverteidiger von Real Madrid mit dem Namen Trent Alexander-Arnold zu Hause gelassen hat. diese Baustelle wird interessant. Bei den Mexikanern Quiñones und Jiménez jeweils zum 1-2 und 2-3 noch einmal herangekommen, aber eben am Ende hat das Motherland of Football diese Partie für sich entscheiden können. Und eben, du hast das schon angesprochen, gegen Norwegen wird es dann durchaus interessant werden im Viertelfinale. Gehen wir gleich weiter zum nächsten europäischen Duell. Das Derby Iberico, Portugal gegen Spanien. Merino in der Nachspielzeit, wie schon vor 2 Jahren gegen Deutschland. Diesmal hat er quasi die WM-Karriere von Cristiano Ronaldo beendet. Vor 2 Jahren hat er die Teamkarrieren von Thomas Müller, von einem Toni Kroos oder auch einem Ilkay Gündogan beendet. Also das ist in Spanien da ein bisschen der Aufmacher gewesen. Also Leckerbissen ist es keiner gewesen, diese Partie.
Es waren viel weniger Tore als bei Mexiko gegen England, aber auch bei Spanien gegen Portugal haben wirklich beide Mannschaften ihr Herz und ihre komplette Energie auf dem Platz lassen müssen. Also es waren teilweise richtige Abnutzungskämpfe im Achtelfinale, wo aufgrund der äußeren Bedingungen und auch schon der Dauer des Turniers und der Dauer der Saison man den Mannschaften wirklich angemerkt hat und den Spielern, dass sie am Ende ihrer Kräfte waren. Also das war gerade bei England zum Beispiel extrem, wie sich die ausgegeben haben bis zur letzten Minute. Und auch Spanien gegen Portugal war sehr intensiv, obwohl es halt nicht torreich war, aber ein wahnsinnig intensives und hart geführtes Spiel. Und mit Ronaldo natürlich ein Drama zum Schluss, auch für die Amerikaner, die hätten sich natürlich gewünscht, dass die Portugiesen genauso wie Messi mit den Argentiniern weiterkommen. Also das war ja immer im Hinterkopf der WM-Organisatoren sicher und der US-amerikanischen Medien und Fußballfans, dass der Höhepunkt Messi gegen Ronaldo bei der WM natürlich ein Traum gewesen wäre. Aber ja, da war Spanien dazwischen und wie in allen Spielen bisher bei dieser WM nicht wirklich berauschend, die Spanier, muss man sagen, aber defensiv einfach unglaublich gut. Also die haben jetzt wieder in der K.O.-Phase bisher kein Tor bekommen und stehen da hinten einfach bombensicher, felsenfest, wie sie auch gegen uns gespielt haben und auch generell in der Gruppenphase. Also ja, wird man sehen. Ich glaube, dass die Spanier jetzt auf einer Stufe wieder sind, wo man ihnen alles zutrauen kann. Also vom Ausscheiden gleich jetzt im Viertelfinale bis zum WM-Titel ist da alles drinnen.
Ja, schon das fünfte WM-Spiel in Folge jetzt ohne Gegentreffer absolviert die Spanier. Und zu diesem Duell, das da manche noch irgendwie herbeigesehnt haben, Messi, Ronaldo, ja gut, es ist einfach nicht mehr 2010, so ehrlich müssen wir auch sein. Wobei, genau. Und da kommen wir jetzt schon zu Lionel Messi, Argentinien gegen Ägypten, während Cristiano wurscht ist und es ist einfach vorbei und es geht sich nicht mehr aus auf allerhöchsten Level, ist Lionel Messi noch immer da. Aber das war schon eine sehr interessante Partie. Ägypten 2-0 vorne. Du hast den Anschein bekommen, dass Argentinien da jetzt rausgeht. Aber so ehrlich müssen wir auch sein. Dann hat der VAR und der Schiedsrichter François Le Texier ein bisschen nachgeholfen. Und ab der 79. Minute hat Argentinien gedreht. Romero, der angesprochene Lionel Messi und Enzo Fernandes in der Nachspielzeit. Wie hast du die Partie gesehen?
Also, dass den Argentiniern das noch einmal praktisch gelingt, so wie schon gegen Kap Verde, dieses Spiel rumzureißen oder den Underdog wirklich mit purer Willenskraft und Leidenschaft auch zu biegen praktisch, hat mich beeindruckt. Und ich finde auch, dass diese Diskussionen jetzt mit dem Schiedsrichter und VAR in dem Fall jetzt ein bisschen weit hergeholt sind. Also man kann über die eine oder andere Sache streiten, aber dass, Das Spiel haben die Ägypter ganz klar aus meiner Sicht selber aus der Hand gegeben. Also das war jetzt wirklich nicht so, dass der Schiedsrichter da jetzt mit einer Tendenz die Partie zum Kippen gebracht hat, sondern das waren schon die Argentinier selber, die Partie gedreht haben und vor allem auch die Ägypter, die sie aus der Hand gegeben haben. Aber für mich auch eigentlich bezeichnet dafür, was ich vorher gemeint habe, dass der Infantino und der Trump mit dieser Einflussnahme auf die Sperre des US-Spielers da jetzt eine Note ins Turnier gebracht haben, dass wirklich in jeder Situation, wo man über Entscheidungen diskutieren kann, sofort dieses Geschmäckle reinkommt, dass das manipuliert ist oder dass das von außen beeinflusst ist und dass das so offen auch dann angesprochen wird, auch von den Ägyptern selber und auch von den Medien.
Das war auch von den Ägyptern nämlich.
Ja, genau, ja, dass das wirklich offen, dass da offen behauptet wird, dass das ganze Turnier geschoben und manipuliert ist, ist aus meiner Sicht halt auch ausgemacht, weil die Tür haben der Infantino und der Trump selbst eingetreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass da jetzt wirklich mit jeder strittigen Situation das jetzt dann hochkocht, was da nicht alles noch manipuliert sein könnte, ist halt jetzt leider nur mehr schwer zu verhindern.
Ich meine, was man da schon ein bisschen noch einmal zusammenfassend sagen muss, Messi hätte eigentlich nach der Auftaktpartie eine Sperre bekommen müssen. Das war einfach eine rote Karte gegen Österreich, wurde dann beispielsweise im Spielaufbau das Foul an Xaver Schlager nicht gepfiffen. Daraus ist ein Treffer resultiert. Also es hat schon einige Situationen gegeben, wo die Argentinier halt einfach ein bisschen Fetten gehabt haben in diesem Turnier und diese ganze, ja, dass das alles geschoben ist und manipuliert ist, ich glaube, das ist sehr weit hergeholt, aber was ich schon beobachte, ist ein bisschen so ein Weltmeister- bzw. Lionel Messi-Bonus, den es einfach, und das kannst du ja auch phasenweise oder teilweise gar nicht abstreiten, das gibt es einfach teilweise aus meiner Sicht und das ist phasenweise ein bisschen zu klar ersichtlich bei den Argentinern. Aber sei es drum, sie haben sich durchgesetzt gegen Ägypten, haben erstmals bei einer WM ein 0-2 gedreht und stehen also auch im Viertelfinale. Wenn wir uns abschließend noch die letzte Achtelfinalpartie anschauen, sehen wir, die Eidgenossen sind nach einem 0-0 nach regulärer Spielzeit und einem 4-3 nach Penalty, wie die Schweizer sagen, weiter und erstmals in einem WM-Viertelfinale seit 1954. Das war damals die Heimweltmeisterschaft der Schweizer. Also die haben etwas zu feiern und ich finde, das geht auch voll in Ordnung, dass die da stehen, wo sie sind.
Ja, das ist absolut beeindruckend, wie die Schweizer da durchs Turnier kommen bis jetzt und wie du auch richtig sagst, hundertprozentig verdient und wie man auch schon gesagt haben zuvor, die haben sich in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt eigentlich von der Liga in Europa, wo sie drinnen waren, wo auch wir drinnen sind, so eher in der europäischen Mittelklasse, sage ich jetzt einmal, von einem Mittelklassewagen zu einem richtigen Rennwagen, zu einem Luxuswagen entwickelt, weil die Schweizer sind da in einer Liga aufgestiegen, auch schon bei den letzten Turnieren, die man ihnen nicht wirklich zugetraut hätte. Und auch wenn man jetzt die Schweizer Liga hernimmt oder generell den Schweizer Fußball, die Bedeutung des Fußballs in der Schweiz, ist das eigentlich bei weitem nicht so, dass man jetzt davon ausgehen müsste oder könnte, dass die in ein WM-Viertelfinale kommen. Und im Viertelfinale gebe ich ihnen auch wieder alle Chancen, weil die haben diese Qualität in der Mannschaft, auch die Erfahrung mit Xhaka und mit allen, mit anderen, die in Top-Ligen unterwegs sind seit vielen, vielen Jahren. Also für die Schweiz muss es im Viertelfinale aus meiner Sicht nicht zwangsläufig schon vorbei sein.
Das Einzige, was wir uns vielleicht ein bisschen hochziehen können, ist, dass auch in der Schweiz die Liga völlig hin ist. Aber ansonsten sind sie uns, was das Nationalteam angeht, sind sie Österreich schon ordentlich einen Schritt voraus. Auch so die Angst vor dem Elfmeterschießen haben sie besiegt. Bei der WM konnten sie gut, da haben sie auch erst eines gehabt davor, und das war 2006, wo sie gegen die Ukraine gescheitert sind, aber überhaupt haben sie in 6 Versuchen erst einmal nach Penalties gewonnen bei Großereignissen, und das war 2021 im Achtelfinale bei der Europameisterschaft, bei dieser Europa-Europameisterschaft gegen Frankreich, weil sie sich damals mit 8-7 durchsetzen konnten. Also Schweiz im Viertelfinale, auf den Weltmeister treffen sie da, auf Argentinien. Und du hast das schon angesprochen, das Ganze findet in Kansas statt. Ich sehe das ähnlich. Also für mich ist der Schweizer Weg jetzt nicht gezwungenermaßen vorbei, weil dazu sind die Argentinier zu wackelig und die Schweizer insgesamt als ganze Mannschaft zu stabil. Also natürlich können wir jetzt nicht davon ausgehen, dass sich die Schweiz da durchsetzt gegen Argentinien, aber abschreiben würde die auf gar keinen Fall.
Auch interessant, das habe ich mal gestern gedacht, wie sich die Schweiz zu einer Tormann-Nation entwickelt hat. Weil jetzt ist die Ära Sommer vorbei. Jetzt kommt der Kobel und setzt diese Schweizer Weltklasse-Ära im Tor fort und wird da jetzt gleich zum nächsten Helden. Die haben in den letzten 5 bis 10 Jahren auch aufbauend auf einem guten System in der Nachwuchsarbeit eine richtige Tormann-Schule aufgebaut, die in Europa top ist und die sich dann halt auch in solchen Elfmeterschießen dann niederschlägt. Also das ist kein Zufall.
Er wurde ja dann auch zum gefeierten Helden nach seinem gehaltenen Elfer, Gregor Kobel. Aber ja, auch das ist ein Thema, wo wir dann hinter der Schweiz herhinken, ehrlicherweise, weil in der Breite solche Weltklasse-Goalies, das gab es in Österreich schon lange Jahre nicht mehr. Das nächste Viertelfinale, über das wir sprechen oder beziehungsweise schon ein bisschen gesprochen haben, ist Norwegen gegen England. In Miami findet das Ganze statt. Du hast es auch schon angesprochen. Siehst du auch nichts als gegeben, dass die Engländer da drüber kommen? Wen sehen wir, glaubst du, im Halbfinale von den beiden?
Ich glaube, es wird richtig knapp, aber am Ende wird es England machen. Also für mich hat das Spiel absolut Potenzial zu einem Klassiker, wie eigentlich bis jetzt alle England-Spiele auf dieser Stufe ab dem Achtelfinale, Viertelfinale, bei allen WM-Endrunden bis jetzt. Und ich glaube, sie werden noch einmal die Oasis-Hymne singen können nach dem Spiel. Also das Wonderwall wird noch einmal kommen und der Liam wird sich wieder freuen und der Noel wird sich noch mehr freuen. Da klingelt es wieder in der Kasse, da werden die Tantiemen wieder kräftig anziehen. Und ja, die ganze Geschichte mit den England-Fans und mit Oasis und mit Harry Kane und Bellingham, und ist natürlich, ich finde, für jede WM immer eine absolute Bereicherung. Und insofern würde ich es mir auch wünschen, dass sie weit kommen bis ins Finale am besten. Aber die Norweger, wie wir vorher besprochen haben, werden es ihnen extrem schwer machen.
Ja, dann könnten die Engländer mal ihr Finaltrauma, das sie irgendwie aufgerissen haben in den letzten Europameisterschaften, auch einmal beseitigen oder bekämpfen. Aber da noch eine lustige Anekdote dazu, weil du die Wonderwall angesprochen hast. Das war noch in der Gruppenphase. Da hat Eberechi Ese, ich glaube, den Harry Kane gefragt, was die Fans da singen. Also dem war das gar nicht bekannt oder bewusst. Ich glaube, jetzt mittlerweile, nachdem sie jede Partie singen, hat er das schon verinnerlicht und kann schon fast mitsingen. Und ein weiteres europäisches Duell, das wir sehen werden, ist Spanien gegen Belgien in L.A. Der Europameister gegen das mittlerweile ein bisschen verwelkte, ja, Traumteam, goldene Generation Belgiens, die dann teilweise schon ohne Spieler dieser goldenen Generation auskommt, aber trotzdem dann irgendwo, natürlich auch mit ein bisschen Auslosungsglück, im Viertelfinale steht. Und vielleicht reicht es ja jetzt für einen großen Wurf.
Es wär wieder so eine klassische Geschichte eigentlich, oder? Wie es im Fußball oft passiert. Jetzt waren die letzten 5 bis 8 Turniere immer goldene Generation Belgien, diesmal reißen sie was. Nie ist es was geworden. Jetzt eigentlich vor dieser WM hat man nicht mehr wirklich mit ihnen gerechnet, weil eben, wie du richtig sagst, schon viele von dieser Generation weg sind. De Bruyne hat nicht mal gespielt jetzt im Achtelfinale, ist aber meiner Meinung nach immer noch gut dafür, wenn er jetzt irgendwann vielleicht dann im Viertelfinale doch kommt. Der kann trotzdem eine Partie entscheiden, immer noch. Und Romelu Lukaku, offensichtlich kommt jetzt doch noch einmal ins Rollen auch. Also extrem gefährlich. Also Belgien, auch ähnlich wie die Schweiz, wie die bis jetzt durchs Turnier gegangen sind, nicht spielerisch herausragend und auch nicht berauschend anzusehen, aber sehr stabil und haben sich auch von dem ganzen Zirkus nicht aus der Ruhe bringen lassen um die USA und haben das sehr, sehr trocken erledigt. Und 4 Tore gegen den Gastgeber ist jetzt auch nicht so schlecht. Also ja, mal schauen, ob sie dann nochmal eine Schippe drauflegen können, weil das werden sie auf jeden Fall brauchen gegen Spanien.
Und Frankreich-Marokko ist für mich so der absolute Kracher in diesem Viertelfinale in Boston. Das Ganze in Foxborough wird das stattfinden. Das wird richtig spannend, finde ich, weil das Beste oder ja, vermeintlich Beste aus Europa aktuell, zumindest bei dieser Weltmeisterschaft und zweifelsfrei das Beste aus Afrika mit Marokko, was da aufeinander trifft. Und auch da sind wir wieder bei dem Punkt, so gut die Franzosen sich da durchmanövrieren durch dieses Turnier und so wenig sie anbrennen lassen, so ungewiss ist der Ausgang dieser Partie für mich.
Ja, hat natürlich auch wieder auch rund ums Spiel viel Brisanz, das Match, weil Frankreich gegen eine nordafrikanische Mannschaft ist immer brisant, auch rundherum wird sicher wieder auch medial hochgekocht werden und auf dem Platz sehe ich das auch so. Also bei Marokko sind sicher 3, 4, 5 Spieler, die mit diesem Fußball, den die Franzosen da bis jetzt abgebrannt haben, abgefackelt haben bei dem Turnier, auf jeden Fall mithalten können, auch spielerisch. Und man wird sehen, also die wird sicher ein extrem emotionales, hitziges Spiel. Und ich glaube, am Ende werden sich aber trotzdem die Franzosen durchsetzen. Also die haben einfach die geballte Weltklasse in ihrer Mannschaft und mit Deschamps einen Top-Trainer für mich, den besten bei der WM. Und deswegen für mich der Tipp Frankreich, aber es wird auch dieses Spiel wird extrem eng werden.
Ja, du hast das schon angesprochen, natürlich auch deshalb sehr spannend oder sehr interessant anzusehen, weil ja durchaus auch ein paar marokkanische Spieler französischen Background oder französische Wurzeln im Hinblick auf ihr Aufwachsen haben, wie beispielsweise, um nur einen zu nennen, Ayoub Bouadi, der Shootingstar im Mittelfeld von Lille, der ja da gesetzt ist, Marktwert schon vor 50 Millionen, erst 18 Jahre alt. Also das ist definitiv einer, den wir erst ganz zu Beginn seiner Karriere sehen und der den Marokkanern noch sehr viel Freude bringen wird. Das sind die Viertelfinalbegegnungen. Wir werden uns das natürlich alles anschauen. Wo wirst du dir das alles anschauen? Wie schaut es jetzt bei dir aus? Du bist jetzt einmal in New Orleans. Du wirst uns einmal ein bisschen aufsagen. Wirst du in einen Jazzclub gehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich werd auf jeden Fall mit einem Raddampfer fahren. Ich werde auf jeden Fall in einen Jazzclub gehen und werde hier einen Tag verbringen und dann geht es weiter mit Amtrak Richtung Ostküste. Also die Stationen werden sein Atlanta, Washington DC, Philadelphia und dann New York City. Und ja, ich werde mich von West Coast to East Coast mit dem Zug hangeln und schauen, dass ich rechtzeitig zum Finale an der East Coast bin, aber da ist es ja noch lang hin und werde mir die Spiele natürlich dann wieder entweder im Zug anschauen oder mit der Streaming-App auf dem Handy in der Gemeinschaft mit den anderen Reisegefährten oder halt dann in den Städten, wo ich unterwegs bin. Also man kommt eigentlich an der WM in den USA unmöglich mehr vorbei, also in allen Städten auch, wo nicht gespielt wird. es ist einfach ein richtig großes Thema jetzt schon, auch wenn die Amerikaner jetzt aus dem Turnier draußen sind, aber mittlerweile weiß wirklich jeder Amerikaner, dass das WM ist und es schaut auch jeder WM.
Ist das ein Stimmungsdämpfer gewesen dann auch im Hinblick auf die Relevanz des Turniers im Land, dass die Amerikaner draußen sind?
Sicher ein Stimmungsdämpfer, aber jetzt auf dieser Stufe Viertelfinale interessiert das dann wirklich eigentlich jeden Sportfan in den USA, auch wenn das Gastgeberteam draußen ist. Und so viel Sportsgeist und so viel Fachwissen haben die Amerikaner schon, dass sie wissen, okay, jetzt ist das wirklich ein globales Ereignis mit globalem Interesse und wird hier auch dementsprechend behandelt.
Dann bin ich auf alle Fälle schon sehr gespannt, Harry, was du weiterhin für Eindrücke sammeln wirst auf deiner Reise Interrail für Fortgeschrittene, was du da machst. Endlich erfüllt sich Harry Hofstetter mit 50 Jahren seinen Interrail-Traum, das gefällt mir. Und das noch dazu auf einem völlig anderen Kontinent in Nordamerika unterwegs, auf Schiene, sehr vorbildlich, wobei gut, komisch, dass dort die Züge mit Diesel betrieben werden in diesem Land. Das verwundert mich natürlich wahnsinnig.
Ja, es sind, wie gesagt, auf Schiene noch einige Sachen, so wie im vorigen Jahrhundert.
Ja. Harry, herzlichen Dank wieder einmal für deine Eindrücke, für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Reise. Wir werden uns dann nach dem Viertelfinale wieder unterhalten. Da bin ich schon gespannt, was es dann alles zu erzählen gibt und zu besprechen gibt. Das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zusehen. Alle Eindrücke vom Harry gibt es natürlich auch weiterhin auf kicker.at. Wenn ihr auch gerne lest, dann könnt ihr euch das durchlesen. Und Harry, bis bald. Ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere uns gerne und verpasse keine weitere Episode von Ohne Filter. Wenn du außerdem die Video-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Canal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Canal Plus Podcast, produziert von Pespila Digital. Ciao, ciao.